Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Herbert Rachowitz. Wir senden heute eine edierte Fassung einer Vorlesung, die ich Ende vergangenen Jahres an der Universität Wien gehalten habe. Der allgemeine Titel der Vorlesung ist Code, Kommunikation und Kontrolle. Und diese spezielle Vorlesung handelt von einem Artikel Friedrichs Kittlers mit dem Namen Protected Mode. In diesem Artikel spricht Kittler aus seiner Erfahrung als Literaturwissenschaftler und Bastler, IT-Bastler, von Freiheitsbeschränkungen, die sich mit Chip-Architekturen verbinden. Ich stelle das dar und kontrastiere es mit einer anderen Erfahrung von Chip-Architektur und Freiheit, die sich im Werk von Richard Stallman findet, dem Gründer der Free Software Foundation.
Das heißt, es gibt bei Friedrich Kittler die große Geste des die Sprache unterwirft uns, und es gibt bei Friedrich Kittler so wie bei Roland Barthes die andererseits dagegen in Anspruch genommene Befreiungsaktion durch Umgang mit der Sprache, durch Manipulation der Sprache, aber die Sprache, um die es da geht, ist jetzt nicht die des Semiologen im traditionellen Sinne einer sozusagen strukturalistischen Sprach- und Kommunikationswissenschaft, sondern die Sprache, um die es Kittler geht, und die Phänomene, mit denen er sich beschäftigt, sind Probleme der Hardware und Software von Computern und die Machtverhältnisse, die Roland Barthes ausgeprägt sieht in grammatischen Strukturen, also dem Maskulin-Feminin, dem Aktiv-Passiv, wie immer diese Beispiele heißen mögen. Diese Machtstrukturen werden vom Kittler jetzt wahrgenommen und diskutiert in der Chip-Architektur. In der Architektur der kleinen Mikroprozessoren, die es für möglich machen, unsere computergestützten Wissensaktivitäten zu verfolgen. Und an der Stelle gibt es für mich, also auch im allgemeinen Plan dieser Vorlesung, einen sehr zentralen Schaltpunkt. Es lassen sich hier sehr viele Anliegen, die ich mit dieser Code-Vorlesung verbinde, sehr präzise Hilfe mit und auch gegen Friedrich Kittler demonstrieren. Dazu muss ich Sie allerdings ein wenig bekannt machen mit einem bestimmten neuen Basisvokabular, also für Sie vermutlich, wenn Sie nicht aus der Informatik kommen, eher neuen Basisvokabular, das etwas zu tun hat mit der Art und Weise, erstens, wie Chips aufgebaut sind und zweitens, wie man diese Chip-Architektur betrachten kann und betrachten muss im Rahmen einer technischen Entwicklung, die einfach atemberaubend schnell jedes dritte Jahr einen anderen Effekt hat. Und an der Stelle sieht man schon einmal, das ist etwas, was mir auch wichtig ist. Ich möchte quasi diese liebenswert gemächliche semiotische Subversion, die bei Roland Barthes eine Rolle spielt und die eigentlich zeitlos ist. Also er spricht von syrischen Mönchen genauso gut wie von Ignazio von Loyola, genauso gut wie von Eisenstein. Da gibt es also die ganze Geschichte gibt ihm Material für seine semiologische Konstruktion und Dekonstruktion. Wir sind, und das hat mehr mit dem zu tun, muss ich sagen, was ich mache, durch den Kittler hingewiesen auf einen anderen Bereich, nämlich den, dass unsere Machtstrukturen, das, womit wir zu tun haben im Rücken sozusagen, dass das nicht die Sprache mit ihrer Grammatik ist, die sich so schnell nicht ändert. Also wenn man sich ein Beispiel ansieht, das ist ja doch ein ziemlich interessantes Experiment am lebenden Sprachkörper, wenn ich so sagen kann, der versucht, die Genderneutralität in der Sprache einzuführen. Nicht? Das ist eine Sache, die wir das letzte Mal nicht so gesehen haben, aber das kann man gut als Illustration dazu nehmen. Die Sprache verlangt von einem selber ja nicht nur, dass man zwischen männlich und weiblich und halt dann neutral unterscheidet, was anderes gibt es nicht, sondern sie hat uns über Jahrhunderte und Jahrtausende vorgeschrieben, dass bestimmte Formulierungen auf die männliche Art und Weise ausgefallen sind. Und jetzt kann man an der Stelle gut sehen, einerseits, was der Zwang davon gewesen ist. Also ich kann mich noch gut erinnern an eine Zeit, an der ich überhaupt nicht gesehen habe, dass es sich hier um einen Zwang handelt und eine solche Formulierung wie sehr geehrte Damen und Herren nicht als das erkannt habe, was sie eigentlich ist, nämlich nur als einen absoluten Notbehelf an der Stelle, wo es überhaupt nicht mehr anders geht, weil es wirklich zu peinlich ist, diese Art von Eingleisigkeit zu fahren, das zu sozusagen zu substituieren durch eine allgemeine Formel, die man gewöhnlicherweise verwendet. Der komplizierte, umstrittene, langwierige Prozess, der dazu führen wird, irgendwann einmal, dass sich eine Sprachform herausbilden wird, in der es an der Stelle eine Gleichberechtigung der beiden Geschlechtsformen an entscheidender Stelle gibt. Das halte ich Ihnen sozusagen vor Augen, um Ihnen in Erinnerung zu rufen, in welchen Zeitdimensionen wir da sprechen, weil da nämlich zwei Zeitdimensionen aufeinanderstoßen, die zunächst einmal überhaupt nicht gut miteinander verträglich sind, nämlich eben auf der einen Seite dieses quasi ungeschichtliche Betrachtungsmodell der Literaturwissenschaft, wenn das Ding einmal eingeführt ist, einmal geschrieben, einmal gesagt ist, dann bleibt das so. Und wenn man das jetzt drauf klebt oder sozusagen drauf projiziert auf eine Chip-Architektur, also Machtüberlegungen durch Sprachpräformation auf eine Chip-Architektur drauf projiziert, was der Haupteffekt und der Hauptzweck dieses Artikels ist, von dem ich Ihnen berichten möchte, dann hat man eine hoch unhomogene Mischung, einen ausgesprochen kühnen Zug, in dem man eine Konstante, an die man appelliert, unter Verweis auf, werde ich auch noch gleich sagen, die höchsten philosophischen Quellen, eine solche hochphilosophisch beladene Konstante wird drauf projiziert auf die Gestaltung eines solchen kleinen Silikonblättchens, was auf eine Weise den Faszinationseffekt von Kittler erklärt. So viele Leute tun das nicht und trauen sich das nicht, das so zu machen. Auf der anderen Seite wird aber auch klar werden, dass man damit ein absolut hohes Risiko fährt, nämlich das Risiko, durch die Entwicklung der nächsten Jahre eigentlich als sehr also überholt oder aber überzogen, wie immer man das sagen will, unfundiert dazustehen. Diese Dinge möchte ich ein bisschen besprechen und ich möchte aber auch den Kittler zum Anlass nehmen, gerade auch die Alternativen, also gerade auch auf Alternativen hinzuweisen zu seinen Überlegungen und Warnungen im Hinblick auf Macht und Computercode. Und diese Alternativen werden dann etwas sein, was mich zunehmend beschäftigt in der Vorlesung, vor allem auch im nächsten Semester. Nun, wenn ich gleich mal dabei beginne, welche Alternative ich da im Auge habe, damit das von vornherein, damit sozusagen von vornherein klar wird, in welchem Zusammenhang ich Kittler hier stehen sehe. Also auf der einen Seite der zurückgreifende literaturhistorische, struktural-semiotische Zusammenhang, den ich schon angesprochen habe. Der zweite Zusammenhang, in den ich ihn reinstellen möchte und aus dem ich ihn kontrastieren möchte, ist die, um es im Schlagwort mal zu sagen, die Open-Source-Bewegung. Also diejenige Bewegung, die von Richard Stallman ins Leben gerufen worden ist und deren Hauptidee die ist, dass der Code, also diejenigen Sprachmomente, die Sprache, die notwendig ist, um Computer zu steuern, Computersysteme zu steuern und auch Anwendungen unter Computersystemen zu steuern. Diese Sprache muss für alle Menschen zur Bedienung frei verfügbar sein. Das ist keine Geheimsprache. Das ist sozusagen keine Geheimsprache, sondern das ist etwas, was für alle, was zusammen mit dem Instrument, das man allenfalls kaufen kann, nämlich die Software, den Computer, zusammen vorhanden sein muss. Und das ist sozusagen ein Verständnis von Code, das drinnen steckt in Publikationen, wie zum Beispiel den Arbeiten von Lawrence Lessig, die ich auch am Anfang in der Literatur schon angeführt habe. Code als das, was Regeln, Laws of Code heißt das eine Buch von Lawrence Lessig, also die Regeln des Codes, aber betrachtet als etwas, was der menschlichen Gestaltung zugänglich ist und was, so ist die Suggestion dahinter, eben auch transformierbar und veränderbar ist, so ähnlich wie mühsam auch unsere sozusagen Geschlechtsasymmetrien muss für die Computerentwicklung gelten, dass wir, so mühsam es auch immer ist, dass wir die Geschlechtsasymmetrien, die in unserer Sprache sind, in einer Art und Weise behandeln, so sehr ist das auch möglich, weil jeder von uns über die Grammatik verfügt, die wir hier einsetzen müssen. Und es ist zwar kontrovers, wie man es macht und ob man es macht und wann man es macht, aber versuchen kann es ein jeder. Und der Prozess, was sie dann da heraus artikulieren wird, ist ein Prozess, ein politischer Prozess der Veränderung unserer Sprachvorgaben. Das ist ähnlich im Zusammenhang mit Open Source Code. Es ist nicht vorgeschrieben, in welche Richtung sich das entwickeln muss. Es ist sogar nicht einmal vorgeschrieben, dass das einem guten Zweck oder sonst was dienen muss. Es ist mit Open Source nur vorgeschrieben, dass jeder die Möglichkeit hat, diese Aktionen zu tun. Und der entscheidende Punkt, an dem Kittler ansetzt und wo der Protected Mode Artikel zu Hause ist, ist, dass in der Entwicklung des Computers in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts es starke Konstellationen gegeben hat, in denen diese Freiheit der zur Verfügung Stellung von Code nicht vorhanden waren, in der diese Art von Kommunikationsmöglichkeit systematisch unterbrochen wurde. Und der Protest von Kittler geht gegen den Zugriff geht jetzt sozusagen nicht gegen den Machtcharakter von Sprache überhaupt, sondern gegen das in dieser Entwicklung der Maschine entstehende Moment des kapitalistischen firmenbestimmten Eingriffs, der dazu führt, um es in meinem Beispiel zu sagen, dass wir mit einer Sprache operieren müssen, die uns selber nicht mehr durchsichtig ist, die uns nicht zur Verfügung steht, und zwar eine, das ist jetzt immer zu reduzieren in dem Fall auf die Computersprache, das heißt, dass wir konfrontiert werden mit Apparaten, die wir zwar sprachlich oder quasi-sprachlich bedienen, aber die Möglichkeit, die Autoritätsstrukturen und die Mechanismen, die es bewirken, dass diese Sprache eine Wirksamkeit hat in der Anwendung auf die Maschine und auf die Umwelt, diese Mechanismen sind uns nicht, sind uns verborgen, sind uns nicht mehr, nicht gegeben. Und der Artikel Protected Mode, um das jetzt nochmal zu sagen, der ist erschienen, also er ist in dem Sammelband erschienen, da ist er am leichtesten zugänglich, das heißt Draculas Vermächtnis. Technische Schriften im Reklam Verlag erschienen 33. Der Artikel selbst ist 93, Entschuldigung. Der Artikel selber ist 91 erschienen, und zwar in einem Band, der heißt Computermacht und Gegenwehr. Also da sehen Sie es, für eine andere Informatik, herausgegeben, Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Also da kommt das Ding her. Und die Erfahrung, jetzt bin ich an der Stelle des Vergleiches, die Erfahrung, mit der Friedrich Kittler zwar nicht beginnt, aber die ganz offensichtlich die Inspiration dieses Artikels ist, ist eine Erfahrung, die vergleichbar ist mit der berühmten, nennen Sie es einmal, Damaskus-Erfahrung von Richard Stallman. Wenn ich mir das leisten darf, hier mal ein bisschen dramatisch zu sein. Sie kennen möglicherweise nicht mehr, ich weiß nicht, wer noch die Damaskus-Erfahrung von Paulus kennt, also vom Pferd fällt und vom Saulus zu Paulus wird, die Form einer Bekehrung, einer dramatischen Umgestaltung des Lebens. Diese Art von Schlüsselerfahrung, sagen wir es mal so, um es weniger religiös geprägt zu machen, es gibt quasi zwei parallele Schlüsselerfahrungen, von denen ich hier reden möchte, bei Stallman und bei Kittler, die eben interessanterweise ziemlich was miteinander zu tun haben. Ich beginne mal mit der Kittlerschen, dass diese Sequenz taucht auf, dieses Zitat taucht auf in dem Artikel in einem Kontext, den Sie weiter unten dann sehen werden. Ich habe es oder sehen können, ich habe es hier herausgehoben, um das mal an den Anfang auch zu stellen. Und kurz gesagt handelt es sich darum, dass Bastler mit Computercode in einer Zeit, in der noch relativ viel einerseits nicht geregelt war, andererseits informell on the fly geändert werden konnte und es eine gewisse Solidarität gegeben hat, die ungefähr so gewesen sein muss wie in den frühen 30er Jahren, würde ich mal vermuten, im Automobilverkehr, was sich eigentlich noch immer auch durchgehalten hat, ne? Dass wenn jemand eine Panne auf der Straße hat, dann bleibt man, wenn es nur wenige Autos gibt, schon aus purem Interesse und Solidarität stehen und versucht, dem zu helfen. Das ist noch nicht an dieser Stelle komplett durchorganisiert mit Automobilclubs und so ähnlich. So ähnlich wie beim Bergsteigen, jemand im Bergnot gerät, versucht man ihm zu helfen. In einer solchen ähnlichen Atmosphäre, muss man sich vorstellen, hat auch die Entwicklung von Computersprachen stattgefunden. Und die Erfahrung, von der Fritz Kittler hier berichtet, ist die, dass das irgendwann einmal unterbrochen worden ist. Und hier sehen Sie jetzt den Punkt, an dem die Chip-Architektur hineinkommt in eine sozusagen Mediengeschichte, in eine Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts, indem er hier einen X36-Computer, also der 80386 Benutzer, das bezeichnet eine bestimmte Chip-Architektur. Wichtig ist, dabei werde ich sozusagen wenden lassen. Was tut sowas? Wozu ist sowas organisiert? Sowas ist organisiert zum Beispiel, um zu addieren, zu multiplizieren, zu subtrahieren und in weiterer Folge, wie man dann ja weiß, eine Unzahl von bedeutungsgeladenen Aktionen, sprachlich ausgelösten Aktionen durchzuführen, und zwar aufgrund simpelster Ein- und Ausgaben in eine solche Schaltung, sagen wir es mal so. Und das hier ist, wenn Sie so wollen, die Grammatik, die Sprachlehre, also ein entscheidender Teil zumindest, ein entscheidender Teil der Grammatik der Sprache, dasjenige, was vorgibt, in welchen Regeln sich ein Prozess bewegen muss, der zum Resultat zum Beispiel das Zusammenzählen von zwei Zahlen hat. Wobei natürlich da jede Menge von philosophischen Problemen und interessanten Fragen herauskommt. Die ganz banale Geschichte: kann so etwas, wir nennen das Rechner, kann dieser Rechner rechnen, rechnen wir mit Hilfe des Rechners, interpretieren wir das, was mit dem Rechner, was der Rechner macht, als Rechnung, oder sollen wir ihm das selber zuschreiben? Im Einzelnen, wie gesagt, müsste ich jetzt erklären, wie diese, also da haben Sie Reset, haben Sie Ready, da haben Sie eine Wait-Funktion, haben Sie eine Hold-Funktion, und Sie haben Daten, die Sie da rein tun, und also Input-Funktionen, und Sie haben Output-Funktionen. Das wollen wir jetzt mal auf sich beruhen lassen. Was aber für die Zwecke von Kittler wichtig ist, ist jetzt, um hier zurückzukommen an dieses Zitat, dass er ein Computerbenutzer aus der Zeit des 80er Chips ist, der sozusagen so ausschaut und nun plötzlich eines Tages konfrontiert ist mit einem neuen Chip, der um vieles, vieles schneller funktioniert und der aber bestimmte Funktionen einfach nicht mehr unterstützt, die früher funktioniert haben. Also es ist ein bisschen so, wie Sie gehen zur Arbeit immer über diese Wiese und plötzlich finden Sie einen Zaun, ein Schild, hier ist der Durchgang verboten, und der neue Eigentümer hat gesagt, nein, da dürfen Sie nicht durchgehen, oder da dürfen Sie nur durchgehen, wenn Sie was zahlen. Ja? Oder wenn Sie sich irgendwo anmelden, bestimmte Angebote, das ist eine sehr simple Geschichte, die immer wieder stattfindet, die aber der Friedrich Kittler zum Anlass einer weltgeschichtlichen Betrachtung nimmt, könnte man sagen. Denn die weltgeschichtliche Betrachtung, um das also gleich jetzt hier dort fortzusetzen, wo der Artikel wirklich beginnt, ist also eine wortwörtlich weltgeschichtliche Betrachtung, nämlich der Irakkrieg 1991, und verbunden mit einer Einschätzung von Hardware und Software sowieso als insgesamt, und dann auch gleich verbunden mit einer Einschätzung der Entwicklung des Menschengeschlechtes. Das ist nichts, was ich mir hier einfallen lasse, das können Sie hier direkt lesen. Und diese Projektion, von der ich gesprochen habe, von weltgeschichtlichen Perspektiven auf eine gewisse kleinteilige Änderung der Computerarchitektur ist hier im schon allerersten Ansatz des Artikels vorhanden. Es ist davon die Rede, dass es ein Märchen einer Softwareentwicklung gibt, die schon immer sanfter und benutzerfreundlicher, spiritueller und intelligenter geworden wäre, bis sie eines unfernen Tags den deutschen Idealismus effektiv heraufführen, also Mensch werden würde. Die Story der Humanisierung von Computerprogrammen, die hier angesprochen ist, diese Story ist eine Story der immer raffinierter werdenden Sprache, in der die vierte Generation der Sprachen, also die Sprachen, die aufeinander aufbauen, die einen großen Anteil der Leistungen, also der Ausdrucksleistungen, der Expressivität der Sprache und dessen, was man mit Computern, mit Computerchips anstellen kann, kapseln in sozusagen unter der Hand, ohne dass die Benutzerin das weiß, bestimmte Funktionen durchführen, von denen man nicht mehr wissen muss, wie sie im Einzelnen an diesem Chip ablaufen. Man schreibt, also wenn Sie sich den einfachen Taschenrechner anschauen, ist es ja auch klar, das Drücken auf ein Plus erzeugt eine Addition, ohne dass Sie wissen, in welcher Art und Weise die Transistoren dort verschaltet sind. Und das wird auf eine Art und Weise perfektioniert in der Sprachentwicklung, die jetzt ein wichtiges Problem ist und die in der Propaganda oder in der Selbstverständnis, in der Selbstdarstellung auch der Computerindustrie von Benutzerfreundlichkeit, Menschenfreundlichkeit, Zugänglichkeit des Computers ist, die aber, und damit beginnt er eigentlich, das ist die weltgeschichtliche Perspektive, die der Kittel an der Stelle anreißt, dieses immer menschlicher dargestellte Gesicht des Computers erweist sich angesichts von so etwas wie dem Kriegseinsatz von Computern als eine Fassade, als eine Täuschung. Da wird hinter einer einfachen Benutzeroberfläche wird Macht kamoufliert. Und die Aufgabe der Literaturwissenschaft an diesem Fall ist wiederum, ist eine Form von Entlarvung zu geben, wobei diese Entlarvung nun zunächst einmal eine typisch Roland Barthesche kleine Wendung nimmt, weshalb Software, die dieses Milliarden-Dollar-Geschäft mit einem der billigsten Elemente dieser Erde nichts unversucht lässt, um besagte Menschen an die entsprechende Hardware gar nicht erst heranzulassen. Man kann mit Word 5, und wie es so schön heißt, unter Microsoft DOS 3.3 über eben diese drei Wesenheiten ganze Aufsätze schreiben, ohne die Strategie des Scheins auch nur zu ahnen, denn man schreibt, das Unter sagt es schon, als Subjekt oder Untertan der Microsoft Corporation. Also ich muss sagen, ein Sentiment, das ich eigentlich völlig geteilt habe, inklusive dem sozusagen etwas alarmistischen Ton. Es ist mir auch wichtig, dass mittlerweile auch einen stark nostalgischen Touch hat, vor Augen zu führen, wie diese zutiefst philosophisch kritisch-theoretische Geste des ich muss mir bewusst sein der Zwänge, die mir hier in meiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit auferlegt werden, dieser Zwänge muss ich mir bewusst sein, dieses kernphilosophische Anliegen rüberzuführen in die Diskussion dessen, was ich im Saturn Medienmarkt kaufe, nicht? Was ich kaufe, um mit dabei zu sein in der gegenwärtigen Informationsgesellschaft. Dort gehört dieses Thema auch hin und die Geste von Kittler, darauf hinzuweisen, dass ich gegen die Umstände, unter denen wir operieren, mit meinen Sprachmöglichkeiten keinen Kontakt mehr habe zu dem, was da unten passiert, sondern angewiesen bin, der Dumme bin, derjenige, der nicht anders kann, als wenn sie oder er computermäßig unterwegs sind, sich einem Regime zu beugen, das von einer Gesellschaft, einer Company, dominiert wird, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist der sozusagen das Schlüsselerlebnis, mit dem der Kittler operiert, ist dasjenige, dass er sagt, dass mein altes Programm mit diesem neuen Chip nicht mehr funktioniert, weil sich was verändert hat in der Chip-Architektur. Das führt mir drastisch vor Augen, um welche Machtherrschaftszusammenhänge es hier gibt. Das ist die eine Geschichte. Und was ich dem an den Rand, an die Seite stellen wollte, die zweite Betrachtungsweise, ist jetzt die von Richard Stallman, der in ungefähr zur selben Zeit, etwas früher, eine kleine Episode erzählt, von dem die erzählt wird, die noch prominenter ist als die Kittlersche Protected Mode Episode, nämlich die berühmte Gründungsgeschichte der freien Softwarebewegung, die so sich anhört. Ich habe Ihnen einen Vortrag von Stallman hier als Link hergesetzt, die sich so anhört, dass nochmal wieder zurück in die Zeit, als es so einen solidarischen Austausch von Informatikressourcen gegeben hat, hauptsächlich auch deswegen, weil die Maschinen derartig sozusagen groß und teuer und das Entscheidende waren, dass sich das nur ganz wenige leisten konnten und die Software, die notwendig war, um diese Maschinen zu betreiben, die war sowieso vollkommen nutzlos, es sei denn, man hatte solche Maschine gehabt. Das heißt, mit dieser diese Software konnte man im Prinzip frei verteilen, die hat sozusagen niemand ausnützen oder falsch verwenden können, weil wenn er die Maschine gehabt hat, auf der diese Software läuft, dann war es gut, dann hatte das eh schon gekauft gehabt, und das Ganze waren ja auch einfach Forschungs-, Research and Development Zusammenhänge, wo man dadurch weitergekommen ist, dass man die verschiedenen Produkte ausgetauscht hat. In dieser Situation ist eben auch Stallman im MIT gewesen, und die hatten einen bestimmten Drucker, der immer wieder mal gesponnen hat nach einem Systemupdate. Also der Drucker braucht eine gewisse Software, damit der große Computer ansprechen kann, die Funktionen des Druckers, und damit hat er immer mal Schwierigkeiten. Jedes Mal, wenn sie das Betriebssystem ein bisschen geändert haben, ist dann wieder der Drucker nicht funktioniert. Da das Informatiker waren, die gewusst haben, was sie machen, haben sie sich die Fehlermeldungen angeschaut, haben geschaut, warum funktioniert das jetzt nicht. Gibt sozusagen dieses und jenes, was etwas anders organisiert wird, dann muss man in der Software, die den Drucker steuert, das entsprechend verändern, und kann man den Drucker wieder verwenden. Und das Schlüsselerlebnis besteht jetzt darin, dass eines Tages, als sie wieder ein Systemupdate gemacht haben, der Drucker wieder nicht funktioniert hat, der Stallman Hewlett Packard, ich glaube es war ein HP-Drucker, gefragt hat, könntet ihr mir bitte den neuesten Code für den Druckertreiber bringen, also zur Verfügung stellen für das Programm, das ich brauche, damit der Drucker läuft. Ich habe den Drucker bei euch gekauft, bitte sagt mir die neuesten Sprachregelungen, die ich berücksichtigen muss, um Drucker nach meinen Bedürfnissen anzuhängen wieder. Und an dieser Stelle hat er gehört von der Firma, nein, das kriegst du nicht mehr, das gehört uns, das haben wir entwickelt, das musst du kaufen, wenn auch immer. Du musst nicht nur den Drucker kaufen, also den Drucker musst du sowieso kaufen, die Hardware, du musst auch die Software kaufen. Das heißt, die Möglichkeiten mit der Hardware, die du gekauft hast, flexibel umzugehen, sodass das im Laufe der Zeit adaptiert werden kann an deine Bedürfnisse. Diese Möglichkeiten gehören jetzt nicht mehr dir. Deine informatische Sprachkompetenz reicht dann nicht mehr. Wir schließen das ab und unterbrechen quasi diesen Kommunikationszusammenhang und verlangen an der Stelle Maut, um so zu sagen. Und das ist natürlich etwas, also das ist eben vergleichbar dem, wie ich gesagt habe, plötzlich ist da irgendwo ein Zaun. Und das war das Schlüsselerlebnis für einen Stallman, zu sagen, das darf nicht sein, so darf es nicht funktionieren. Und die Konsequenz, die Stallman daraus gezogen hat, und das ist jetzt etwas, warum es mir wichtig erscheint, den hier neben den Kittler zu stellen und ein bisschen zu überlegen, wie man mit solchen Erfahrungen, so Schlüsselerfahrungen umgehen kann. Die Konsequenz, die Stallman daraus gezogen hat, ist gewesen zu sagen, es muss sich die soziale Einbettung des Umgangs mit Code muss sich ändern. Er schreibt in seinem Vortrag, ich bin kein Philosoph und kein Geschichtshistoriker oder sowas ähnliches, sondern ich bin nur ein Ingenieur und als Ingenieur bin ich befähigt, einerseits Code zu schreiben, die Sprache des Umgangs mit Computern auf einen neuen Stand zu bringen und dann aber bin ich auch derjenige, der in der Lage ist, sich direkt vor Ort damit zu beschäftigen, was der soziale Status dieses Codes ist, das heißt, wie die Bedingungen ausschauen könnten, dass Sprache, so wie ich sie praktiziere, eine unter den Bedingungen der Macht stehende Sprache oder aber eine Sprache ist, die flexibel bleibt, die zwar Strukturen hat, die notgedrungen sozusagen um Kommunikation ermöglichen zu können Strukturen hat, die aber diese eigenen Strukturen zur Verfügung stellt und zur Eingabe zu machen gestattet für Veränderungsprozesse. Das heißt, mein Hinweis auf Stallman ist, dass der ausgehend von einer ähnlichen Erfahrung eine Konsequenz der Sozialisierung von Code gezogen hat, während der Friedrich Kittler an dieser Stelle, und da leiste ich mir mal die ein bisschen kecke Bemerkung, dass das kommt davon, wenn man in Europa sitzt und Literaturwissenschaftler ist und darüber redet, statt dass man in den USA sitzt und mit in den Entwicklungen dieser Sachen ist, einen von Heidegger inspirierten großen Auflauf von Kulturtheorie um diese Schlüsselerfahrung herumbaut, die dazu führt, dass er gewisse Fangemeinde hat, die sich erfreut an dieser Form von Knotenbildung hier, die aber genau nicht einen Effekt hat, wie der Effekt, den der Richard Stallman ausgelöst hat, nämlich einen anderen und zwar philosophisch interessanteren Umgang mit Software und Code zu bewirken. Und der besondere Witz, also ich habe einen kleinen geheimen Nebengedanken, einen zumindest in dieser Auseinandersetzung, der mir selbst erst im Studium dieser Sachen gekommen ist. Besondere Witz in dieser Gegenüberstellung von Kittler und Stallman besteht darin, dass diese beiden Interventionen sich notwendig beziehen auf den Sprung zwischen den 8080ern und den 3336er Architektur und den weiteren hinsichtlich genau des sogenannten Protected Modes, also der Protected Mode in diesen Chips, der eingeführt worden ist im 286er, 386er, dieser Protected Mode ist für den Hitler der entscheidende Punkt und ist, also das Dolmen spricht nicht von dem Protected Mode, aber de facto ist für den Erfolg der Open Source Bewegung dieser Protected Mode komplett wichtig gewesen, und zwar, sage ich jetzt vorweg, in einer Art und Weise, dass man die Sache so darstellen kann, dass das, worüber sich der Hitler großartig aufregt, nämlich dass es hier einen eingeschränkten Bereich gibt, in dem die Macht herrscht und in der die anderen Kommunikationsformen ausgegrenzt werden, genau diese Beobachtung, die wir ja gut kennen, wo man sagt, das ist das, wie die Computerarchitektur zu sprechen erlaubt, also das ist quasi der wenn ich es jetzt ganz abstrakt und schlimm sagen kann, sozusagen der Faschismus, die Macht, der Machtanspruch dieser Änderung in der Computerarchitektur ist interessanterweise und faszinierender Art und Weise genau die Voraussetzung dafür, dass so etwas. Denn, um es ganz kurz zu sagen, also die Bedingungen, über die sich Hitler beschwert in dem Wechsel vom Computerchip, das sind die Bedingungen, die dazu notwendig sind, um ein Betriebssystem, das nicht ein Windows-Betriebssystem ist und das nach den zum damaligen Zeitpunkt fortschrittlichsten und neuesten Prinzipien läuft, nämlich Unix, zu realisieren, zu implementieren auf eine Intel-Architektur. Das habe ich jetzt nur kurz so andeutungsweise gesagt, ich sage es jetzt ein bisschen genauer. Der Protected Mode, ich habe Ihnen an der Stelle auch eine Reihe von Referenzen hingemacht, Schutzmodus, bezieht sich darauf, nur ein ganz simples Beispiel, den Paradies, und dieses Paradies ist in der Hitler-Darstellung ist es eben die Chip-Architektur vor der 386er Familie, und das besteht darin, dass in diesem Diagramm, das Sie da gesehen haben, es möglich ist, sämtliche Ressourcen des Computers, wie man will, zu adressieren. Also Sie können mit Befehlen überall hin in den Speicherraum und Sie können sozusagen, was immer Sie an Inputs in diesen Chip hineinschicken, können Sie wirksam werden lassen, wo immer irgendwelche gespeicherten Datenbestände sich in dem Computer finden. Das ist freie Verfügbarkeit. Die Wiese ist für alle da. Sie können sich auf die Wiese überall hinsetzen. Und die Proteste der Protest von Hitler besteht jetzt darin, dass er im Prinzip sagt, in diesem neuen Chip, in den 386ern, geht das nicht mehr. Bestimmte Befehle, die Sie vorher einfach da ansetzen konnten, die werden abgefangen. Der Chip erlaubt es nicht mehr, diese Befehle durchzuführen, und das heißt, bestimmte Tricks, ich gehe jetzt auf die technischen Sachen nicht ein, bestimmte Tricks gehen nicht mehr, plötzlich steht man vor einem Verbot. Die Geste, die von Hitler damit verbunden wird, ist eben die des enttäuschten Bastlers. Wieso darf ich das nicht mehr? Früher, wie gesagt, konnte ich mit dem Lötkolben und konnte ich alles dort hinmachen, und jetzt funktioniert das einfach nicht mehr, dadurch, dass sogenannte Privilegien-Levels habe, nur bestimmte Befehle, die zum Teil sich meiner Kontrolle entziehen, dürfen dort hinein, es gibt Zugangsbeschränkungen. Das hier ist genommen aus einer PowerPoint-Präsentation, wie gesagt, die erklärt, wozu man diesen Protected Mode brauchen kann, wozu man eingeführt hat, und zwar auf eine ziemlich einfache Art und Weise wird das erklärt. Wenn Sie zum Beispiel einen Videospeicher irgendwo adressieren wollen und Sie haben zwei Anwendungen, die gleichzeitig laufen sollen auf dem Computer, also meinethalben Sie machen einen Browser, also es ist aus einer Zeit, wo es das noch nicht gegeben hat, aber stellen Sie sich vor, Sie machen einen Browser auf und gleichzeitig wollen Sie sich ein Foto anschauen, und diese beiden Programme operieren nun, indem Sie den Videospeicher des Computers adressieren und die wissen nichts voneinander und jedes Programm macht, was es halt so kennt. Und es ist natürlich so, dass die nicht von vornherein aufeinander abgestimmt sind, sondern die haben jeweils ihre Routine. Sie können sich leicht vorstellen, was da passiert. Die kommen sich in die Quere. Nicht? Das eine Programm greift dorthin, wo das andere Programm schon was hingestellt hat. Das andere Programm findet das nicht mehr. Kurz gesprochen, der Computer stürzt ab. Oder aber ein zweites Thema, Sie haben sozusagen Memory, ein Arbeitsspeicher, und in dem Arbeitsspeicher haben sich schon die Daten von zwei Anwendungen niedergelassen und Sie wollen jetzt noch eine dritte Anwendung da drin haben. Wer koordiniert, welche Anwendung sich durchsetzt? Gibt es dann Darwinismus in der Ressourcenverwaltung, wenn Sie nicht, wenn Sie, und das ist jetzt der Punkt, den ich sagen will, nicht, die Schönheit des paradiesischen Zustandes, in der jeder das machen kann, was immer sie oder er will, whatever you like, mach, was du halt glaubst, und du darfst es alles machen. Diese Freiheit, wenn es eine Freiheit ist, wird eingeschränkt durch den Protected Mode, weil in diesem Protected Mode dann die Möglichkeit geschaffen wird, dass bestimmte Prozesse, die man dem Chip zumutet, nicht mehr ungeschaut selber sich ausbreiten können, sondern einer Kontrolle unterliegen im Hinblick darauf, ob das auch zusammenpasst mit den anderen Prozessen. Um so etwas realisieren zu können, braucht man die Privilegienlevel. Das heißt, man braucht bestimmte Instruktionen, die Vorrang vor anderen Instruktionen haben. Das betrifft also die Speicherbenutzung, das betrifft auch das sogenannte Multitasking. Das Multitasking, das darin besteht, dass mehrere Arbeitsabläufe, die zu unterschiedlichen Programmen gehören, quasi gleichzeitig am Computer laufen, gemeinsam Zugriff auf Ressourcen haben, die sie für sich verwenden können, die sie aber geregelt jeweils für sich verwenden können. Also so wie der Kittler es darstellt, ist so, die Computerfirmen erzählen uns, es ist doch praktisch für euch, wenn ihr Multitasking habt und wenn ihr diese Art von Speicherverwaltung habt. In Wirklichkeit aber wollen sie was ganz anderes, sie wollen nämlich die Macht. Sie wollen dich nicht ranlassen, sie wollen dich mit deinem Lötkolben nicht mehr sozusagen werken lassen. Gänzlich unbestrittene Weltdominanz einer Firma zusammen mit einer Chip-Architektur, nicht? Intel Inside und das Ganze unter Windows. Diese Chip-Architektur mit der Firma mit den 95% Weltdominanz, die ja in keiner Weise zu bestreiten sind und die ein offensichtliches Phänomen und Problem sind, das geht zusammen mit einer Betrachtung des beleidigten Bastlers, um sozusagen, der glaubt, dass die Art und Weise, wie man sich aussprechen sollte gegen diese erste genannte Herrschaftsstruktur, darin besteht, dass man sagt, die Chips müssen frei sein. Ich muss alles machen dürfen mit einem Chip, was ich möchte. Und Sie sehen jetzt vielleicht, Sie sehen es vielleicht noch nicht, aber Sie werden es möglicherweise gleich sehen, warum ich das mit Stallman in Verbindung bringe. Es ist nämlich so, dass Linux erst ab dem 386er läuft und Unix auch. Und der Grund ist genau der genannte, dass man nämlich kein vernünftiges Betriebssystem, also dass man ab einem gewissen Komplexitätsgrad kein vernünftiges Betriebssystem, wo mehrere Benutzer zum Beispiel daran arbeiten können, haben kann, wenn man nicht eine solche Regelung einführt. Und das ist ausgeprägt rein terminologisch jetzt in der Art und Weise, dass man sagt, es gibt tatsächlich in den, also wenn Sie einen Linux-Rechner haben, dann nützt der tatsächlich den Protected Mode aus, und zwar auf die Art und Weise, dass man sagt, es gibt einen Kernel Space und einen User Space. Und der Kernel Space ist dasjenige Segment in dem Rechner, in dem tatsächlich alles passieren kann, in dem es keine Restriktionen gibt, in den aber nur bestimmte Programme zugelassen sind. Das ist das, was sozusagen den Betriebssystemkern eines Rechners ausmacht, der die regulativen Maßnahmen ergreift, der es möglich macht, dass das nicht kollabiert, dass die verschiedenen Adressierungen und so nicht ungeregelt kollabieren, der die Dirigierendenrolle sozusagen ausmacht, der darf alles, der darf sozusagen überall hin, der darf alles machen, der muss aber so programmiert sein, dass das sich sozusagen auch realisieren lässt. Und auf der zweiten Seite gibt es den User Space, und der User Space ist dasjenige, wo die verschiedenen Anwendungen der Benutzerin oder des Benutzers laufen und die dem Dirigieren unterliegt. Und jetzt ist es so, wenn ich das so beschreibe, ist es klar, es ist eine deutliche Hierarchie, und wenn man diese Hierarchie jetzt damit verschaltet, dass man sagt, okay, und das Programm auf der einen Seite, das kannst du laufen lassen, vielleicht laufen lassen, aber die Bedingungen, unter denen das Programm läuft, nämlich das Betriebssystem, das musst du als Ganzes kaufen. Das musst du so kaufen, wie es ist, da kannst du nicht reinschauen. Das gibt einfach alles das an, was laufen kann, und du kannst mit deinem Programm bestenfalls versuchen, an die Pforte zu klopfen, an die Pforte des Betriebssystems und sagen, bitte lass mich rein, bitte lass mich das und das spielen, lass mich das und das machen. Wir haben da ein Problem, das mit dem sogenannten Digital Rights Management durchaus völlig aktuell ist, also die Fantasie, Computer zu konstruieren, die nur mehr die man zwar kaufen kann, die aber nicht mehr dem eigenen Zugriff unterliegen in wichtigsten Dingen, die dir Programme, die sie nicht wollen, von vornherein ablehnen und sozusagen nichts damit anfangen können. Also es ist so, dass an der Stelle ein Gefälle vorhanden ist und dass unter bestimmten Bedingungen, nämlich der Kapselung, der Abgrenzung dieses Kernel Space, eine derartige Untertanen, wenn man schon will, Situation entsteht. Das eine, was man dazufügen muss, ist, dass das nicht so sein muss. Und das, was Richard Stallman gestartet hat, ist genau eine Bewegung, die darauf aufmerksam macht, dass der Kernel Space genauso offen liegt für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, und nicht für Firmenangehörige und nicht für kommerzielle Zwecke. Das heißt, hier gibt es einen zweiten möglichen Zugang zum Problem Code und Macht, das also nicht nur so ausschaut, dass man sagt, wir haben mit unserem Code die Bürde, immer gleichzeitig sprechen zu müssen, um das nicht ändern zu können. Wenn ich die Alternative nur so sehe, wir sind jedes Mal, wenn wir sprechen, diesem machtausübenden Code unterworfen. Wenn das die Betrachtungsweise ist, dann scheint als einzige Notwehr nur zu bleiben, zu sagen, okay, dann sprechen wir halt frei, und dann ruinieren wir auch alles das, was hier vorgesehen ist. Dann nehmen wir uns als Protest gegen die aufgezwungenen Regeln die Freiheit einer auch fremden Verwendung des Codes. Ich will alles sagen können, komplette Freiheit, anything goes. Das ist aber nicht die einzige Alternative, sondern die Alternative wäre die, und das ist jetzt also auf den Radikalanspruch von Roland Barthes zu sagen, genauso wie auf den Radikalanspruch von Kittler zu sagen, die Alternative ist eben die zu sagen, es gibt die Möglichkeit zu akzeptieren, dass es Ausdrucksformen gibt, die präformiert sind und die notwendig präformiert sind, um Kommunikation zu erzeugen, aber diese Präformationen selber sind zugänglich und sind veränderbar. Das ist sozusagen die Lehre, die ich hier raus mal ziehen möchte. Vorher vielleicht noch kurz die Frage, ob Sie was dazu bemerken wollen.
Mir ist bei der Frage der Schutzmaßnahmen vor Missbrauch oder Fehlgebrauch in Erinnerung gekommen, dass das ja auch nicht ganz so neu ist, als die ersten Dampfmaschinen konstruiert wurden und die in die Luft geflogen sind, hat man das Sicherheitsventil eingebaut. Also die Notwendigkeit, aus dem paradiesischen Zustand, wenn er einmal hochgegangen ist, herauszukommen, zeigt sich also spätestens, wenn also lauter Abstürze stattfinden. Und die Frage, ob der Protected Mode, den wir heute verstehen, das ist also zum Beispiel auf der Microsoft Windows-Ebene, hat ja eigentlich damit dann nur mehr indirekt zu tun. Das ist ein einschaltbarer Sicherheitszustand. Und ich glaube, ein Großteil der Zustände, gerade im Linux noch mehr, sind ab- und einschaltbar und werden also auch freiwillig genutzt, um also eben auch eine Kommunikation unter Entwicklern zu ermöglichen. Wenn man alles tut, was man kann, versteht dann der andere nicht. Das ist so, wie wenn wir Buchstaben in beliebiger Reihenfolge verwenden, ohne uns vorher darauf zu einigen, was die bedeuten.
Ja, das sehe ich eigentlich ziemlich auch so. Das Pathos der Freiheit, nicht? Um das es da geht, und dass gegeben bestimmte Restriktionen, gesellschaftliche Restriktionen, ja, als Pathos der Freiheit ausgesprochen verständlich ist, das kann man auch übertreiben, nicht? Das kann man auch überziehen.
Was das Ventil bei den Dampfmaschinen war, mir fiel auch was ein. Hewlett-Packard war ja der erste Hersteller, der dieses Bundling, sogenannte Bundling, das heißt Software ist gebunden mit der Hardware, muss bezahlt werden, eingeführt hat, und dort hat aber die Wirtschaft zugeschlagen. Das ist letzten Endes nicht bezahlt worden, und Hewlett-Packard ist ja von der, so wie sie damals waren, von der Bildfläche verschwunden. Und vielleicht zum anderen auch noch nur als Ergänzung, ich glaube, es ist schon eine gewisse Organisation notwendig, um zusammenzuarbeiten, um Programme parallel laufen lassen zu können. Also Protected Mode bis zu einem gewissen Grad, Organisation, Chaos, ist eigentlich eine Notwendigkeit. Ich weiß nicht, ob das Hitler schon so gesehen hat. Das ist doch ein Minimum notwendig, ein Minimum als Voraussetzung notwendig ist.
Das ist eigentlich auch ein Anliegen, das ich Ihnen vortragen wollte, wobei das immer oder oft in philosophischer Betrachtung in eine bisschen komplizierte Lage reinkommt, nämlich diese Formulierung, ein wenig Ordnung muss sein, also ein Minimum an Ordnung muss sein, hat von der sozialen Struktur her unweigerlich was Reaktionäres. Ich sag's mal ungeschützt. Ja. Das heißt, es hat immer so einen Charakter von, ich habe sozusagen was ausprobiert an Freiheit und Ungebundenheit und habe möglicherweise damit auch eine ekstatische, expressive, produktive Phase gehabt, da ich sozusagen nicht nur aus Ekstase und nicht nur aus produktiver, innovativer Selbstverwirklichung bestehen kann, sondern draufgekommen bin, ja, irgendwann einmal versteht mich niemand mehr oder ich und so weiter, sage ich dann, es braucht auch ein Minimum an Koordination und an Regeln. Du musst dich auch an bestimmte Regeln halten. Das, was man sozusagen einem Kind auch von vornherein sagt. Und diese Spannung, wie es möglich ist, eine solche Erkenntnis, die Erkenntnis einer Eingebundenheit in Strukturen zu vermitteln, die nicht gleich hinüberfällt in den Bereich, du musst dich eben dran gewöhnen. Du musst dich eben dran gewöhnen, so ist es eben bei uns. Ja? Das ist sozusagen der nächste Schritt oder der übernächste Schritt. Das ist zumindest die Richtung, in die es gehen kann. Ja? Du wirst es in Frage stellen, na, das ist bei uns immer schon so gewesen und das brauchen wir auch. Das ist die Spannung, die hier drinnen ist, und einer der Gründe, warum ich Ihnen das so dargestellt habe, wie ich es dargestellt habe, mit dem Hitler, ist eben, weil ich versucht habe, Ihnen einerseits plausibel zu machen, wo das transgressive Moment reinkommt und wie berechtigt das transgressive Moment ist, und eben auch bei Roland Barthes sind diese Hinweise, die er macht, sind ja eben die massivsten Interventionen für eine Befreiung des von der Gewöhnlichkeit, von der Konventionalität, und dieses Transgressive aber nicht zum Auslöser einer noch schlimmeren Regression zu machen, die sich dann einstellt, wenn man damit gegen die Wand fährt. Mein Hinweis auf den Richard Stallman ist eben, dass ich meine, dass in der Open Source Bewegung das Anliegen der transgressiven Moment gegen diese Form von Dominanz sich auf eine Art und Weise vergesellschaftlicht, die für mich ausgesprochen wesentlich ist.